RWE hat am Freitag gewonnen, 3:1 gegen Jahn Regensburg. Nach dem Spiel hat sich da einige Erleichterung breit gemacht. Hätte es eine Niederlage gegeben, dann wäre da ordentlich Druck auf dem Kessel gewesen. Uwe Koschinat, der Trainer, hat einige Wechsel in der Startelf vorgenommen und hat auch das System umgestellt. Das dröseln wir im Einzelnen auf und reden darüber, was das für Auswirkungen für die einzelnen Spieler hatte. Und wir analysieren, ob das jetzt die Startelf ist, mit der Uwe Koschinat in die nächsten Spiele gehen wird. Außerdem schauen wir auf die englische Woche und sprechen darüber, was uns wohl in den nächsten Spielen erwartet. Am Mittwoch erst gegen den VfL Osnabrück und dann am Samstag gegen Hansa Rostock.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo liebe RWE-Fans, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Katrin Böcker, ich bin Redakteurin in der Essener Lokalredaktion der WAZ. Und an meiner Seite sind die beiden RWE-Experten Martin Herms.
Hallo.
Und Christian Brausch.
Hallo.
Ja, wir reden über das Spiel gegen Jahn Regensburg am Freitag. Da hat RWE 3:1 gewonnen. Bei mir war auf jeden Fall komplette Krise, weil ich habe versucht, das Spiel bei Magenta zu gucken.
Oh, da kamst du nicht weiter.
Genau, es war nämlich so, die Kinder von unserer Kollegin Iris Müller haben mich zu ihrem Geburtstag eingeladen. Es sind Zwillinge, die sind 11 geworden und eigentlich war unsere Aktivität, dass wir das RWE-Spiel zusammen gucken am Geburtstag. Und dann ging es mir so wie vielen Fans wahrscheinlich. Martin, du hast ja auch einen Text darüber geschrieben. Ich wurde immer wieder aus dem Profil rausgeworfen und dann war natürlich Holland in Not, als Emma und Lotta 11 geworden sind und der RWE-Stream abgebrochen ist. Zum Glück hatten wir aber bei Martin mit dir einen Reporter vor Ort, der das Spiel live mit seinen eigenen Augen sehen konnte.
Ich konnte es bei Magenta sehen. Ja. Keine Zwischenfälle.
Als Alternative kann ich ja immer nur empfehlen, in solchen Fällen Reviersport oder WAZ, Live-Ticker. Da werdet ihr auf jeden Fall rund um die Uhr informiert. Die
ersten 20 Minuten haben sie auch nichts verpasst.
Ja, das stimmt, ja. Ja, Martin, erzähl mal, zuletzt gab es ja das Spiel gegen Aachen, wo die Mannschaft wirklich einen sehr schwachen Auftritt hingelegt hat. Gab es auch einige Kritik hier im Talk. Wie haben sie dir denn diesmal gefallen?
Insgesamt schon ganz gut. Das war auf jeden Fall ein verdienter Erfolg, auch wenn es in der ersten halben Stunde ja eigentlich von beiden Seiten eher Fußball zum Abgewöhnen war. Man hat auf jeden Fall schon diese Drucksituation gespürt. Ne? Also bei Rot-Weiß Essen, das haben sie auch hinterher gezählt, einige Spiele auch. Eine gewisse Nervosität hatte sich breit gemacht, denn klar war, nach diesem Aachen-Spiel, ja, musste RWE jetzt liefern, musste eine Antwort parat haben, denn wir kennen ja alle die Hafenstraße, wir kennen Rot-Weiß Essen. Bei einer weiteren Niederlage wäre es dann schon möglicherweise etwas unruhiger geworden. Und das hat man einfach so in der ersten halben Stunde gespürt. Ne? Also viele lange Bälle von hinten, man wollte da überhaupt kein Risiko eingehen im Spielaufbau, nicht solche Patzer sich leisten wie gegen Aachen. Ja. Und und dann erst mit dem Tor ging es dann wieder besser und dann, finde ich, hat man schon gesehen, so nach dem Tor, kurz vor der Halbzeit, dann die 20 Minuten nach der Halbzeit, welche Qualität in der Mannschaft drinsteckt. Dann haben sie es auch abgerufen, haben den Gegner ganz klar dominiert. Muss man ja auch erstmal machen auswärts. Und dann war es natürlich dann auch ein völlig verdienter Sieg. Und ja, hinterher war die Erleichterung groß. Ich habe so in die Augen der Spieler geschaut. Ich kurz mit Uwe Koschinat dann gesprochen, habe ihn bei der PK gesehen. Da spürte man schon eine gewisse Erleichterung, dass das funktioniert hat. Mit der Reaktion.
Denn die wissen ja auch, dass die Unruhe dann aufgekommen wäre. Das heißt ja oft, dass wir die so ein bisschen reinbringen, dass wir die Erwartungen so hoch pushen. Und das ist aber eigentlich nicht der Fall, weil die Mannschaft und der Verein, die wollen ja selber in die zweite Liga. Die haben jetzt nicht zwingend das Aufstiegsziel für dieses Jahr ausgegeben, aber sie haben schon gesagt, der nächste Schritt muss jetzt kommen. Und der nächste Schritt heißt, dass man bis zum Ende oben mitspielt. Und dann muss man natürlich auch am Anfang der Saison liefern. Und dementsprechend war es schon sehr wichtig, dass sie jetzt, was zeigen. Und wie du schon sagtest, man merkte die Nervosität wirklich, dass nach den letzten Spielen, wo nicht alles rund lief, man schon ein bisschen unter Druck war, um jetzt mal langsam wieder ein kleines Zeichen zu setzen.
Dann gehen wir mal direkt ein bisschen tiefer in die Analyse.
Szene des Spiels.
Martin, welche Szene hast du dir rausgesucht?
Ja, ich habe es ja gerade schon kurz angerissen. Ich habe mir das 1:0 ausgesucht, weil vorher lief irgendwie nicht so wirklich viel auf Essener Seite, also nach vorne. Hinten stand man sehr, sehr stabil, da hat man kaum was zugelassen. Aber vorne passierte überhaupt nichts, sondern musste dann eben eine überragende Einzelleistung von Tom Mustier her und dann auch Lukas Brumme. Es war wirklich ein hervorragendes Zusammenspiel, wie Mustier sich da erstmal durchsetzt, einen Schuss antäuscht, nach innen zieht, bedient Brumme und dann dieser Doppelpass, natürlich Extraklasse. Also gibt wenige Außenverteidiger, die das so lösen können. Und Mustier nimmt den mit all seiner Technik, Dynamik und nagelt den dann unter die Latte. Und ja, das war auf jeden Fall so der Brustlöser, ein bisschen der Wendepunkt dieses Spiels, wie ich finde, weil danach hat man gemerkt, okay, es läuft, das Selbstvertrauen ist wieder zurück und dann hat RWE da einen ganz anderen Fußball gezeigt. Deswegen war dieses Tor für mich ganz, ganz entscheidend.
Mhm. Obwohl Thomas Stier ja eigentlich gar nicht in der Startelf stehen sollte, ne? Hatte irgendwie in den letzten Spielen nicht so ganz die Leistung gezeigt, die man vorher von ihm gewohnt war. Viele Ballverluste und dann kam er aber kurzfristig doch rein, Martin.
Wie kann ja, total das kuriose Konstellation und eine letztlich ja für RWE optimale Sache, denn grundsätzlich sollte man so einen Spieler wie Thomas Stier nicht rauslassen. Er hat auf jeden Fall gezeigt, wie wichtig er für diese Mannschaft sein kann mit all seiner Dynamik und seiner Mentalität. Also ich glaube, dass RWE dieses Spiel ohne ihn nicht gewonnen hätte. Aber klar ist natürlich, dass der Trainer irgendwie auch reagieren musste, weil er hat eben nicht gut gespielt. Er hat sich gerade gegen Aachen extrem viele Ballverluste geleistet. Und ja, das war dann vielleicht so ein Weckruf dann, dass er ihn auf die Bank verbannt. Das war der Plan. Torben Müsel sollte spielen. Koschinat wollte da einen etwas ballsicheren Spieler im Zentrum haben. Nur leider ist dann Torben Müsel aufgrund muskulärer Probleme quasi über Nacht ausgefallen und dann musste jeder dann wieder in die Startelf. Und ja, die Reaktion von ihm war dann eben positiv. Ne? Möglicherweise mit einer Portion Wut im Bauch. Koschinat hat ja auch gesagt, er hat wohl einen Hals auf mich gehabt und ja, so hat er dann gespielt. Das war einfach der alte Mustier, den man aus der Rückrunde kennt. Ein überragender Spieler für diese Liga. Und ja, dann kann man jetzt nur hoffen, dass er mit diesem Tor und auch dem Hockey-Assist zum 2:1, dem Ball, den er da auf Safi reinspielt, vor dem 2:1, dass er dann wieder seine kleine Krise überwunden hat und jetzt wieder konstant der Alte ist.
Hat dann auf jeden Fall bei Magenta, da ging es dann bei mir irgendwann wieder, noch ein ganz herzerwärmendes Interview gegeben, dass sie alle eine Familie sind und gemeinsam gekämpft haben. Das war wirklich wunderschön.
Da geht doch jedem RWE-Fan das Herz
so
auf.
So ist es. Ja, Christian, welche Szene hast du dir rausgesucht?
Das 2:1, Mustier hat Safi geschickt. Und zwar, wie schon in Wehen, klasse, wie RWE reagiert hat. Denn nachdem sie in Wehen das 3:3 kassiert haben, machen sie noch in der Nachspielzeit das 4:3. Nachdem sie jetzt den Ausgleich kassiert haben, machen sie das 2:1. Denn es wäre tatsächlich bei dem Spiel ein absoluter Treppenwitz gewesen, wenn das Spiel nicht gewonnen worden wäre. Denn sie waren eindeutig überlegen, besonders, wie du sagtest, kurz nach der Halbzeit waren sie drauf und dran, eigentlich das 2:0 zu machen. Und Regensburg war für mich persönlich eine der schlechtesten Mannschaften, die ich seit Jahren gesehen habe in der dritten Liga.
Und darf man auch nicht vergessen, wenn man das Spiel bewertet.
Ja, das gehört soweit dazu. Also es war selbst in den letzten 2-3 Minuten, als sie das Spiel machen mussten, um noch irgendwie einen Ausgleich zu erzielen, kamen die überhaupt nicht nach vorne. Die mussten hintenrum spielen. Und das war, wenn man sieht, wer da auf dem Platz stand, wer schon auch zweite Liga gespielt hat, von mir eine komplett erschreckende Leistung. Aber trotz allem muss man, wenn man dann so überlegen ist und dann aus dem Nichts das 1:1 kassiert, erstmal diese Reaktion zeigen. Vor allen Dingen mit dem Aachen-Spiel im Rücken. Und das war beeindruckend dann, dass sofort wieder der Hebel umgelegt wurde. Und Safi das dann als Einwechselspieler natürlich auch super macht, ne? Wie er dann Mitsuta bedient, der im Moment einen Lauf hat als gefährlichster Offensivspieler. Und war für mich dann die Szene des Spiels, weil man dann Regensburg sofort wieder den Zahn gezogen hat. Und danach hatte man auch nie mehr das Gefühl, dass sie nochmal irgendwie in das Spiel zurückkommen können. Und dementsprechend verdienter Sieg.
Du hast es gesagt, Safi kam von der Bank grundsätzlich. Gab es ja eine Systemumstellung und Uwe Koschinat hat ordentlich durchrotiert in der Startelf. Lass uns das doch nochmal ein bisschen aufdröseln. Erklärt doch einmal, mit welchem System diesmal gespielt wurde und was das für die Startelf für Auswirkungen hatte.
Also ja. Generell, fang du an.
Okay, ja, man ist da wieder auf die Viererkette zurückgegangen, aufs 4-2-3-1, nachdem es mit der Dreierkette zu Saisonbeginn ja nicht funktioniert hat. Gerade in Wiesbaden, erste Halbzeit hat man ja auch schon in der Halbzeit umgestellt. Und dann gegen Aachen ging es komplett in die Hose und jetzt wieder 4-2-3-1. Hat eben den Vorteil, dass man einen Spieler mehr vorne drin hat. Und ich finde, das kann sich RWE auch absolut leisten, weil man hat wirklich eine sehr, sehr große Anzahl an talentierten Offensivspielern. Und ja, meiner Meinung nach hat es auch wirklich dann funktioniert. Klar, in der ersten Stunde hat man es nicht gesehen. Das lag aber auch daran, dass so ein bisschen der Mut gefehlt hat im Spielaufbau, dann auch im Spiel ohne Ball. Und ja, danach hat man ja schon gesehen, dass man mit Obus über rechts, dass ihm das einfach mehr liegt, über den rechten Flügel, gerade in der zweiten Halbzeit im Zusammenspiel mit Michael Koska, der mir übrigens sehr, sehr gut gefallen hat.
Neu in der Startelf, ja.
Genau, war auch einer der Neuen in der Startelf für den etwas wackeligen Hofmann. Er hat seine Seite sehr, sehr gut zugemacht. Zweikampfstark, dynamisch, immer wieder mit nach vorne gegangen. Und da hat man gesehen, die Viererkette liegt ihm auch so. Und ich glaube, für die Spieler, die auf dem Platz standen, war es das das bessere System. Und deswegen, ja, wird Koshinat daran sicherlich erstmal noch festhalten.
Mhm. Und Safi kam dann eben als Spitze für Yannick Mauser rein und nicht auf der rechten Seite. Und auch wenn er zuletzt so viele Chancen vergeben hat, sehe ich da im Moment eher seine Rolle. Dass er vor allen Dingen als Einwechselspieler dann, wenn der Gegner ein bisschen aufmachen muss oder wenn er schon ein bisschen platt ist, dann wirklich seine läuferischen Fähigkeiten und seine Schnelligkeit da in die Waagschale wirft, um auch als Vorbereiter zu agieren. Denn auf der rechten Seite kann er, weil er im 1 gegen 1 meiner Meinung nach nicht so stark ist, hat er immer wieder Probleme, dann da diese Situation aufzulösen oder auch nicht so, ist jetzt nicht dieser gute Flankenspieler. Deshalb ist er da vorne drin tatsächlich besser, wenn er dann noch ein bisschen kaltschnäuziger wird im Abschluss dann sowieso. Und meiner Meinung nach muss man auf rechts auch Marvin Obus einfach jetzt ein paar Spiele geben, damit er in diesen Spielfluss kommt, wie er es in Essen schon in seiner ersten Saison gezeigt hat, als er dann nach ein paar anfänglichen Problemen groß auftrumpfte.
Es war ja schon eine Steigerung im Spiel bei Marvin Obus erkennbar. Also in der ersten Halbzeit hat man ihn kaum gesehen, da war er überhaupt nicht eingebunden in das Spiel. Sicherlich auch schwierig, wenn dauernd lange Bälle gespielt werden, das ist nicht seins, aber dann in der zweiten Halbzeit im Zusammenspiel mit Koska, dann ist er ja eines Assists noch beraubt worden, dank einer herausragenden Parade des Regensburger Torhüters, wie er da rechts durch ist, den Ball dann zurückspielt auf Aslan, war eigentlich auch ein guter Abschluss und ja. Er hält ihn halt herausragend. Das war so wieder der Obus, den man kennt, aus der Saison 23/24 und das sollte auf jeden Fall Hoffnung machen für die nächsten Spiele, dass er sein Spiel nochmal auf ein höheres Level heben kann.
Mhm. Wurde ja von dir vor kurzem, glaube ich, noch als Porsche bezeichnet, den man nicht in der Garage stehen lassen kann. So wünscht sich natürlich jeder mal von dir genannt zu werden.
Ja.
Wir beobachten.
Ja, für Drittliga-Verhältnisse, ne? Also ist er auf jeden Fall, finde ich, ein Porsche mit seiner individuellen Qualität. Wenn er die abruft, dann sieht es gut aus für RWE.
Ja. Und du hast gerade Yannick Mause erwähnt, der jüngste Neuzugang bei RWE, der jetzt auch zum ersten Mal in der Startelf stand. Bei Martin habe ich gelesen, du fandest ihn noch ein bisschen blass. Wie hat er seine Sache gemacht?
War natürlich nicht einfach für ihn, muss man auch sagen. Er ist jetzt knapp 2 Wochen bei der Mannschaft gewesen und dann spielst du direkt vorne drin im 4-2-3-1 als einzige Spitze gegen eine Dreierkette. Gegen 3, muss ich sagen, echt harte Verteidiger. Also gerade von Strauß, der hat ja sich quasi eingewickelt in das Trikot von Mauser, hat er nie einen Pfiff bekommen. War nicht leicht, konnte sich, muss man ehrlicherweise auch sagen, selten durchsetzen, hatte kaum Aktion, hat nicht aufs Tor geschossen. Aber ich war so ein bisschen erwartbar, muss ich sagen. Also ich glaube nicht, dass er jetzt sofort den Unterschied machen kann, aber man hat auf jeden Fall gesehen, er ist eine Option, er ist ein anderer Spieler, man kann den auch mal hoch anspielen, er kann Bälle festmachen, er kann sich behaupten und alles andere. Ja klar, wird so einer dann irgendwann an Toren gemessen, wird dann kommen, wenn die Spritzigkeit zurückkommt. Bin mal gespannt, wie das jetzt in dieser Woche laufen wird. Ist jetzt eine englische Woche mit 3 Spielen in 8 Tagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er alle Spiele von Anfang an machen wird, aber da gibt's ja mit Jaka Chua-Potocznik, den Christian auch letzte Woche gelobt hat, eine sehr, sehr gute Alternative.
Der muss sich jetzt zeigen. Also Köln hat ihn geholt damals, als Köln in der Bundesliga war. Sie haben in ihm ein Talent auf Sicht gesehen für die Bundesliga. So, und damals floss schon eine Menge Geld für so einen jungen Kerl. Und man hat ihn jetzt auch nur ausgeliehen, weil man immer noch an ihn glaubt. Und dabei geht es immer darum, dass man ihn in der Bundesliga sieht. Das heißt, er muss, wenn er diese Vorschusslorbeeren irgendwie rechtfertigen will, muss er jetzt in der dritten Liga durchstarten. Da gibt es kein Wenn und Aber. Da muss, auch wenn Yannick Mauser eine gute Vergangenheit hat und eine super Vita in der dritten Liga, er muss den verdrängen. Weil sonst ist seine Zukunft in Köln sowieso oder in der Bundesliga erstmal ein bisschen hinten angestellt.
Mhm. Ja, deswegen denke ich mal auch, wenn wir nochmal über Safi sprechen, ich glaube nicht, dass der da jetzt wieder vorne starten wird. Also erstmal bleibt ihm wohl nur die Rolle des Edeljokers. Ist natürlich purer Luxus, wenn du so eine Maschine dann von der Bank noch bringen kannst. In den letzten 20 Minuten das Tödlichste für müde Verteidigerbeine, wenn dann auf einmal so ein Flitzer dann auf dem Platz steht. Und dadurch kann er dem Essener Spiel dann auch noch in der Schlussphase noch eine ganz andere Dynamik verleihen. Das ist auf jeden Fall wirklich positiv. Aber ja, ich gebe dir recht, bei Chua-Potocznik, ich sehe ihn schon in einem der beiden Spiele in der Startelf, weil Mause möglicherweise noch nicht die Beine hat für alle 3 Spiele. Und muss ja sagen, in den kurzen Einsätzen in der Vorbereitung und gegen Aachen, da hat man ja gesehen, was der Junge für eine Qualität hat. Ne? Also da sollte keinem Angst und Bange sein, wenn der von Anfang an spielt.
Mhm. Apropos Flitzer, Martin, dir hat auch besonders gut Kaito Misuta gefallen, ne?
Boah, der ist so gut. Also wirklich, der ist momentan, muss man echt sagen, mit Abstand der beste Offensivspieler von Rot-Weiß Essen. Jetzt nicht nur aufgrund der Zahlen. Ich meine, 3 Tore und 2 Assists sprechen schon für ihn in 5 Spielen. Ist ja das Gesamtpaket, ne? Also laufen konnte der schon immer. Das ist eine absolute Maschine. Der läuft ja wirklich 13, 14 Kilometer pro Spiel. Hat er dann nicht ganz durchgehalten. Beim Torjubel hat er sich noch einen Oberschenkelkrampf zugezogen. Musste dann kurzfristig runter. Aber er hat sein Spiel auf ein ganz neues Level gehoben. Schnell und dribbelstark war er schon immer. Aber jetzt hat er wirklich diesen Zug zum Tor. Und diese Qualität im Abschluss. Also dieses Ding, was er da in den Pfosten setzt, das war ja schon wirklich technisch von allerhöchstes Regal. Und wie er auch das 2-1 macht, das sah einfach aus. Aber den lutscht er da wirklich überlegt in die Ecke. Und das zeichnet ihn momentan aus. Und ich habe letzte Woche mit ihm gesprochen. Natürlich habe ich ihn auch auf seine Joker-Rolle angesprochen, die er in der Rückrunde hatte. Dann hat er mich da so ein bisschen ernster angeschaut, ne? War überhaupt nicht mit begeistert und meinte dann sofort, also ich bin ganz ehrlich, ich bin hier absoluter Startelf-Spieler. So. Mhm. Und so sieht er sich und das unterstreicht er auch mit seinen Leistungen aktuell.
Dann müsste trotzdem mal, was diesen Ausschlag gegeben hat, dass er auf einmal diese Kurve gekriegt hat, weil wir saßen noch gar nicht lange her hier und haben gesagt, er ist der geborene Joker, weil er als Joker seine Akzente gesetzt hat und wenn er die Startelf-Chance hatte, war es gar nichts. Und irgendwo hat er die Kurve bekommen und gib dir recht, in den letzten Wochen war er wirklich der auffälligste vorne, der im Moment nicht aus der Mannschaft wegzudenken ist.
Ja, ein bisschen taktischer hat er sich auch auf jeden Fall weiterentwickelt. Koschner hat auch mit ihm gearbeitet und es wirkte immer so ein bisschen wild dann auf dem Platz. Er war überall und nirgendwo. Und jetzt ist da eine ganz andere Struktur im Spiel und dieses Gesamtpaket jetzt mit seinem Läuferischen, seiner Technik, seinem Abschluss, also der wirkt wie jemand, der sich in der dritten Liga verirrt hat. Ne? Also auf jeden Fall jemand, der Potenzial für mehr hat. Und mal gucken, vielleicht kann er jetzt im Laufe der Saison wirklich einen Unterschied machen. Und macht das so ein bisschen wett, dass einige Top-Leute im Essener Kader momentan nicht so in Form sind, wie Ahmed Aslan, der seinen Rhythmus noch nicht gefunden hat, wie Obus, der seine Form noch sucht oder eben auch Mause. Mhm.
Dann lass uns noch über einen Spieler sprechen, der jetzt wirklich konsequent immer in der Startelf war, nämlich José Enrique Rios Alonso. Der jetzt wirklich jedes Mal das Vertrauen von Uwe Koschinat bekommen hat. Tobias Kraulich beispielsweise saß im letzten Spiel zum ersten Mal auf der Bank. Alonso saß noch nie auf der Bank. Wie kommt das? Der hat ja wirklich eine große Entwicklung durchgemacht, ne? Seit den Zeiten, wo man gesagt hat, ohne Felix Götze kommt er so ein bisschen unsicher rüber. Die Zeiten sind vorbei, oder?
In der Tat, die Entwicklung ist komplett beachtlich. Also erstmal kommt ihm zugute, dass er nie verletzt ist. Wenn er nicht eine Gelbsperre hatte, hat er bei RW, glaube ich, nie gefehlt, sondern immer gespielt. Und dementsprechend, ja, aus dem Rhythmus ist er mit Sicherheit nicht. Und klar, wir haben damals gesagt, wenn er neben Götze spielt, ist er überragend. Und wenn er nicht neben ihm gespielt hat, dann hatte er Wackler im Spiel. Dann musste er ab und zu als Rechtsverteidiger ran. Das war überhaupt nicht seins, weil ihm dann eine Grundschnelligkeit gefehlt hat. Aber ansonsten hat er sein Spiel so angepasst und hat eine dermaßen eine Konstanz an den Tag gelegt in letzter Zeit. Das ist tatsächlich, und mir ist es eigentlich so heute erst wie Schuppen vor den Augen gefallen, er ist die Nummer 1 in der Verteidigung. Ja. Ne? Also ein Kraulich musste jetzt mal raus, ein Schulz war mal auf der Bank, Bazzoli, der hinten spielen kann, musste sich auch hinten anstellen. Und letztes Jahr, ob es Kuruma war oder wie sie alle heißen, alle sind nicht an ihm vorbeigekommen. Wenn er fit ist, dann spielt er, ob in der Dreierkette, ob in der Viererkette, und dann muss man mal den Hut ziehen. Also diese Entwicklung, so unumstritten war er nicht immer, obwohl er gespielt hat, aber im Moment gibt es keine Diskussion,
ja, dass er die Nummer 1 ist. Seit der Rückrunde überragend. Und er bringt eben alles mit, ne? Also Mentalität, Zweikampfhärte am Boden, in der Luft, ballsicher, Torgefahr. Spielaufbau, Torgefahr auch noch, ne? Hat ja schon 2 gemacht und dieses Gesamtpaket ist unverzichtbar für RWE. Und ja, du hast es angesprochen, ich war auch ein bisschen verwundert, dass es Tobias Kraulich trifft. Wobei, wenn man sich die letzten beiden Spiele von ihm anschaut, dann kann man das durchaus vertreten, weil sowohl in Wiesbaden als auch gegen Aachen hat er überhaupt nicht gut gespielt. Und gut, ich hätte trotzdem möglicherweise auf ihn gesetzt oder ich hätte gedacht, er spielt, weil er eben so als Linksfuß in der Viererkette mit seinem Spielaufbau dem Spiel schon was geben kann. Aber okay, war auch folgerichtig. Schulz hat es zumindest solide gemacht in den letzten Spielen. Wobei ich sagen muss, das 1:1 geht ein bisschen auf Schulz' Kappe. Da hat die Abseitsfalle nicht funktioniert oder er hat einen Moment geschlafen, ist nicht rausgerückt. Alle anderen Verteidiger waren eben vor und er blieb noch stehen und dadurch ist dieser Schlamassel dann entstanden. Aber die Jungs haben auf jeden Fall gezeigt, dass die Aufstellung des Trainers richtig war.
Okay, dann schauen wir doch jetzt mal ein bisschen nach vorne.
Top-Thema der Woche.
Ja, RWE steht eine englische Woche bevor. 2 Heimspiele stehen an. Erstmal geht es am Mittwoch gegen den VfL Osnabrück und dann am Samstag gegen Rostock. Zwei Mannschaften, die ja durchaus Ambitionen haben, oben mitzuspielen. Erste Frage, ihr habt es gerade schon so ein bisschen angedeutet, Uwe Koschinat könnte seine Startelf gefunden haben. Trotzdem wird man ja in der englischen Woche wahrscheinlich ein bisschen durchwechseln müssen. Wie wird er die Mannschaft aufstellen jetzt am Mittwoch gegen Osnabrück?
Ja, müssen wir natürlich schauen, wie sich Michael Koska fühlt, der raus musste mit Krämpfen, wie Mause auf die Belastung reagiert hat. Grundsätzlich, wenn alle fit sind, glaube ich, dass gar nicht geändert wird, weil wichtig wird es einfach sein, dass sich jetzt so eine Art Stammelf findet und nach einem gelungenen Spiel gibt es ja eigentlich nicht viele Gründe, um zu tauschen. Denn so die Vergangenheit hat es ja gezeigt. Also wenn eine Mannschaft oben mitspielt oder wenn die aufgestiegen sind, dann hatten die zumeist immer eine Stammelf, auch wenn es natürlich einen großen Kader gab. Und die musst du jetzt einfach finden. Das ist völlig klar. Deswegen würde ich jetzt nicht so viel rotieren. Aber wie gesagt, das ist in der englischen Woche immer davon abhängig, wie der Körper reagiert bei einigen Spielern. Deswegen Chuba Potocnik muss man sehen. Der wird möglicherweise eine Chance erhalten. Hofmann, ob der alle drei Spiele, beziehungsweise Koska, ob der alle drei Spiele gehen kann, muss man sehen. Da kann vielleicht Hofmann dann eingewechselt werden. Schwierig, aber ich glaube, im Kern sollte diese Truppe schon jetzt zusammenbleiben in den nächsten beiden Spielen.
Ich denke, dass das die beiden Wechsel sein könnten, weil Koska hatte schon nach 50 Minuten Probleme. Also wenn der da eventuell noch ein bisschen hinterherhinkt, dann wird der drei Spiele auf keinen Fall schaffen. Und Hofmann ist ja durchaus ein adäquater Ersatz.
Die große Lehre ist auf jeden Fall aus den vergangenen Spielen, Jasula darf nicht draußen bleiben.
Ja, immer wieder krass zu sehen, dass wirklich dann mit ihm diese Stabilität da ist. Und das lag jetzt nicht nur daran, dass Regensburg offensiv irgendwie gar nicht stattgefunden hat. Man merkt es nicht immer so wirklich, ne? Und wenn man nicht 90 Minuten wirklich nur auf ihn achtet, dann fragt man sich nachher auch, warum ist einfach jeder neben ihm besser als ohne ihn? Aber es erscheint einfach mit seiner Erfahrung und seiner Aura da so viel auszustrahlen, dass er tatsächlich im Moment unverzichtbar ist. Finde ich immer ein bisschen schwierig oder immer ein bisschen komisch, weil eine Mannschaft, die in die zweite Liga eventuell aufsteigen könnte, dürfte eigentlich nicht von einem Spieler so abhängig sein. Aber trotz allem ist er im Moment wirklich, wie Koschner schon gesagt hat, dieser Anker, der unverzichtbar zu sein scheint.
Ja, man merkt es, wenn er nicht spielt. Ne? So, das zeichnet dann eben auch einen richtig guten Sechser aus. Und seine Nebenleute werden besser. Moustier haben wir angesprochen. Unter seiner Führung ist der ja in der Rückrunde explodiert. Und dann gegen Aachen war er auch vogelwild. Ist natürlich denkbar ungünstig oder unglücklich für Luca Bazzoli, der mit ganz anderen Erwartungen an die Hafenstraße gewechselt ist. Aber er konnte halt die Chance bisher nicht nutzen gegen Aachen sportlich. Gegen 60 München hätte er gespielt, da war er krank. Von daher wird er sich jetzt erstmal hinten anstellen müssen, weil Jasula wird Koschnert so schnell nicht mehr draußen lassen. Muss man natürlich auch schauen bei ihm, englische Woche, 35 Jahre alt, wie seine Beine das mitmachen werden. Aber ja, er macht einen sehr, sehr fitten Eindruck, hat durchgespielt und war ganz klar der mit der entscheidende Mann da im Essener Spiel.
Auch schwierig für Swajkowski, dem man nach der Vorbereitung
nicht im Kader
paar
gewesen,
Minuten ja. mehr zugetraut hätte, jetzt noch nicht mal im Kader gewesen. Und bitter für den Jungen.
Wird es gegen Osnabrück den nächsten Sieg geben? Was glaubt ihr?
Ja, also grundsätzlich wäre man Heimsieg mal fällig, ne?
Ja, es werden
stimmt,
wahrscheinlich
es noch nicht
keine Saison. Torspektakel ja. werden, gehe ich von aus. Osnabrück ist jetzt nicht bekannt dafür im Moment, dass so viel passiert. Rostock am Samstag sowieso nicht. Ich glaube, die im Torverhältnis von 2-2. Da geht offensiv gar nichts und defensiv lassen sie wenig zu.
Sind ja auch aufeinander getroffen vor kurzem und haben sich torlos getrennt.
Genau. Und jetzt mit Osnabrück, da treffen halt zwei Mannschaften aufeinander mit einer ähnlichen Entwicklung. Beide letztes Jahr schon fast abgeschrieben. Osnabrück noch viel mehr. Sensationsrückrunde hingelegt und jetzt mit Ambitionen auf mehr, ohne dass man zwingend vom Aufstieg sprechen muss. Und Osnabrück läuft auch noch nicht alles rund. Also gestern gegen Rostock scheinen sie ja wirklich dann besonders in der zweiten Halbzeit auf ein Tor gespielt zu haben und Großchancen vergeben zu haben. Da kommt schon ein ordentliches Kaliber nach Essen. Und ich glaube trotzdem, dass der erste Heimsieg jetzt fällig ist, weil die letztes Jahr waren die in der Rückrunde so stark und jetzt haben sie sich nochmal diesen Push geholt und wenn sie mit einer ähnlichen Aufstellung spielen, wird ja nicht viel rotiert werden, denke ich mal, dann traue ich der Mannschaft diesmal wirklich zu, dass sie sich jetzt oben festsetzen.
Ja, also ich will jetzt nicht von richtungsweisenden Spielen sprechen, dafür ist es eigentlich noch zu früh, aber es wird wichtig sein, dass man eben auf diesen Änderungen vor dem Regensburg-Spiel aufbauen kann. Man hat jetzt das System gefunden, wenn man jetzt wieder zwei schwache Heimspiele hinlegen sollte, dann müsste man ja wieder über irgendwelche Änderungen nachdenken und wichtig wäre, dass sich jetzt diese Mannschaft findet, dass man das passende System hat, darauf aufbauen kann und ja, ich sag mal, wenn man jetzt mindestens 4 Punkte holen sollte, Dann hat man sich erstmal in dem oberen Drittel festgesetzt und kann darauf auf jeden Fall aufbauen.
Mhm. Zumal man sieht es ja wirklich, also es ist immer diese Floskel und so abgedroschen, aber diese Liga ist so komisch. Auch gestern, wer hätte gedacht, dass Havelse nach dem 0-2 nochmal zurückkommt in München und dann in der Nachspielzeit auch noch einen in Unterzahl kassiert. Deshalb kannst nicht irgendwas
planen. Schweinfurt gewinnt, ne?
Schweinfurt gewinnt in Ingolstadt. Ja. Du kannst nichts planen, du musst wirklich jedes Mal deine Grenzen gehen und am besten natürlich mit einer Elf, die sich dann irgendwann auch mal findet und nur auf ein, zwei Positionen verändert werden muss. Und deshalb wird kein Selbstläufer, aber ich glaube, dass Osnabrück mehr Respekt hat noch.
Und das Stadion wird wahrscheinlich ausverkauft sein, sodass die Fans dann nochmal Rückenwind geben können zu Hause an der Hafenstraße.
Ja, also macht alles ja andere wäre wirklich enttäuschend, ne? Wenn der Heimbereich nicht ausverkauft wäre gegen Osnabrück und gegen Hansa Rostock, dann weiß ich es auch nicht. Also kann schon sein. Wäre ja dann, glaube ich, das vierte und fünfte Heimspiel, was ausverkauft wäre, wenn man BVB noch mit einrechnet.
Ja.
Ne, wird Zeit für den Stadionausbau.
Ich wollte gerade sagen, da muss man schnell die Ecken geschlossen werden.
Es wird Zeit für den Stadionausbau. Wollen wir hoffen, dass bald die Bagger rollen, ja.
Ja. Okay, dann machen wir zum Schluss noch einen ganz kleinen Exkurs nach Ulm, wo jetzt Dominik Martinovic spielt. Bei Essen als Stürmer sehr glücklos gewesen, nicht getroffen. Dann hat er ein Spiel gemacht mit Ulm, hat sofort ein Tor geschossen. Warum hat er das gemacht oder warum hat er es vorher nicht gemacht?
Eins vorbereitet und rot rausgeholt.
Rot raus, volle Programm, also völlig komplett alles explodiert, geliefert. Alles funktioniert bei Martin, war völlig klar. Also war sowas von klar, dass er gleich im ersten Spiel treffen wird und seine Leistung da bringen wird. Also eine ganz besondere Geschichte eben. Wir haben darüber gesprochen, warum es für Martinovic nicht funktioniert hat. Das hat man dann auch direkt in seinem ersten Spiel in Ulm gesehen. Er hat eben so diese Formation oder er wird so eingesetzt, wie er sich das eigentlich wünscht und wie es zu ihm passt. Er spielt da in Ulm neben André Becker, neben einem sehr großen, kopfballstarken Stürmer, der ihm eben die Möglichkeiten bietet für seine Tiefenläufe und das passt eben zu seinem Spiel. Als einzige Spitze war er, finde ich, falsch aufgestellt in Essen. Er hat einfach nicht die körperlichen Voraussetzungen als Wandspieler, als Zielspieler und diese Position konnte ihm Trainer Uwe Koschnert hier nicht bieten. In der Rückrunde fehlte so ein Spielertyp. Jetzt hat man sich vorne für Safi in den ersten Spielen entschieden. Und dann merkt man einfach, welche Qualität er mitbringt, wenn er entsprechend eingesetzt wird. Und ich freue mich erstmal für ihn, dass es für ihn wieder läuft. Ich glaube, es war letztlich für beide Seiten die richtige Entscheidung, dass man sich dann trennt, neue Wege geht. Man musste dann einfach mal voneinander loslassen. Und dann gab es natürlich diese Geste nach seinem Tor.
Genau, mit der er wohl sagen wollte, dass die Leute viel reden.
Genau, diese Blabla-Geste hat er dann auch nach dem Spiel beim Magenta Sport zu Stellung bezogen. Er wollte damit sagen, dass viele Leute reden und man weniger reden solle. Mhm. Dann hat der Reporter natürlich nachgehakt und wen meint er denn und so. Und er meinte Rot-Weiß Essen und dann hat er natürlich nochmal kurz das Ganze aufgegriffen und sagte, nee, also die Fans, denen ist er ja sehr dankbar und auch der Vereinsführung, aber den Trainer hat er natürlich rausgelassen, ist ja klar, dass er den auch meint. Uwe Koschinat, das ist ja ein offenes Geheimnis, ne? Also der hat nicht auf ihn gesetzt, der Spieler fühlte sich nicht gewertschätzt, ist dann deswegen gewechselt und so ist das eben manchmal im Fußball.
Ja, dann vielleicht für beide Seiten am Ende das Beste, dass man sich da getrennt hat. Ja, wir trennen uns jetzt auch, aber nur bis Donnerstag, denn dann erscheint die nächste Folge unseres Talks nach dem Osnabrück-Spiel. Sehen wir uns hier wieder. Ich bedanke mich bei euch beiden, Christian und Martin. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut und zugehört haben. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, tschüss aus Essen.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.